Mit diesem Lied möchte ich, alle ganz herzlich willkommen heißen zu diesem Ostersonntag Gottesdienst. Eine herrliche Botschaft, die die damalige Welt, die damalige Jünger Jesu, die in den Verstecken unter Angst sich versteckt haben, von dem Engel übermittelt bekommen haben, von den Frauen, die am Grab waren. Jesus Christus ist auferstanden, zuerst unglaubwürdig, zum Grab laufend, prüfend, und als Jesus Christus ihnen persönlich begegnet ist, so gab es keine Zweifel. Eine Botschaft, auf die viele Menschen seit Anbeginn der Zeit hin im Glauben, in Hoffnung hin gelebt haben und darauf gehofft haben, dass Gott einen Tag festgesetzt hat, an dem sein Sohn für die Schuld der Welt, für die Sünden der Welt stirbt. Aber nicht nur das, denn Paulus sagt, hofften wir allein in diesem Leben auf Jesus Christus, so wären wir dumme Menschen. Und dann die herrliche Botschaft, Gott aber sei Dank, ist Christus erstanden. Und mit diesem Ostergruß möchte ich auch diesen Gottesdienst beginnen. Bitte euch dazu aufzustehen. Jesus Christus lebt. Ihr dürft gerne antworten, wenn ihr das bezeugen könnt, dass er wahrhaftig lebt. Noch einmal. Der Herr ist auferstanden. Der Herr ist auferstanden. Ich möchte noch zum Anfang um den Segen bitten. Jesus, danke dir, dass wir heute nicht uns selbst verkündigen, sondern dich, dein Erlösungswerk, dein Auferstehen. Denn du bist der Erstgeborene aus den Toten, der wahrhaftige Zeugen dessen, was im Himmel ist und was Gott als ratlos hat, plan zusammengefasst hat. Und ich danke dir, dass wir diesen Tag heute als Erinnerung begehen dürfen, dass du auferstanden bist, dass unser Glaube nicht vergeblich ist, nicht nichtig ist, dass wir von unseren Sünden befreit sind, durch dein Erlösungswerk. Und ich bitte dich, Herr, segne diesen Tag, dass wenn wir heute in dein Wort hineinschauen, wenn wir wieder uns deine Auferstehung vor die geistlich inneren Augen führen, dass das unseren Glauben stärkt, dass es uns ein Trost ist, eine Hoffnung, eine lebendige Hoffnung. Und für diejenigen, die noch suchen sind, dass das ihnen zur Gewissheit wird, dass wirklich Tote auferstehen, so wie du durch seinen Apostel Paulus schreiben liest. Wenn Christus nicht auferstanden, so wäre unser Glaube vergeblich. So werden auch wir in unseren Sünden. Und ich danke dir, dass du auferstanden bist. Und ich bitte dich, segne diesen Gottesdienst und alles, was wir heute hören werden an unseren Herzen, dass es uns zu Kraft wird. Das ist meine Bitte. Amen. Ich möchte alle unsere Gäste und all die, die uns am Telefon und in welcher Art auch immer mitverfolgen, begrüßen. Und ich möchte uns zum Anfang, bevor ich einige Ostergrüße, die wir von anderen Gemeinden bekommen haben, weitersage, uns mit einer herrlichen Botschaft, mit vier Versen aus der Offenbarung, einem Buch am Ende der Bibel. Und diese Botschaft, die Johannes hier uns weitergibt, ist nicht seine Botschaft. Es sind nicht seine Worte, der Inhalt dieser Botschaft ist nicht sein, sondern der ist nur ein Mittler, ein Werkzeug dessen, der Auftraggeber dieser herrlichen Worte, die ich uns vorlesen möchte, ist Jesus Christus selbst. Er lebt, er ist die Maschinen, er ist vielen hier erschienen. Dessen sind wir Zeugen. Und mit diesen Worten möchte ich den Gottesdienst beginnen. Offenbarung Kapitel 1, ab Vers 4. Johannes an die sieben Gemeinden, die in Asia sind, Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist, der war und der kommt und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde, ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt. Er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben. Und es werden sich seinetwegen an die Brust schlagen alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Jesus sagt, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Möge diese Worte, mögen diese Verse unseren Glauben beleben, unsere Hoffnung aufs Neue entfachen und uns ein Sinn und Ziel unseres Lebens geben und aber vor allem, dass wir unser Leben zu seiner Verherrlichung, denn er hat all das vollbracht, hat uns zu Königen und Priestern gemacht. Es ist eine herrliche Botschaft, die in aller Welt gefeiert wird. Und wir haben von vielen Gemeinden, wurden wir mit diesem Ostergruß begrüßt. Wir hatten von einigen Karten bekommen. Ich möchte die Gemeinde nennen, von wem wir diese Ostergrüße haben, aber nur einen Vers aus einer Karte vorlesen, der in meinen Augen zu diesem Tag passt. Von der Gemeinde Waldbröl einen herzlichen Gruß. Ein Ostergruß von der Gemeinde Gummersbach, einen herzlichen Gruß vom Missionswerk Toll Nation, einen herzlichen Gruß vom Vorstand unseres Verbandes, vom BTG-Bund und vom KEF, liebe Grüße, und von der Freien Evangelischen Kirche Oberstdorf einen herzlichen Gruß. Und ich möchte eins von diesen Karten, ein Psalmwort, Psalm 36, Vers 10, uns weitergeben, da Jesus Christus, wir hörten das vergangenen Freitag, er sagt, niemand nimmt von mir das Leben, sondern ich gebe es freiwillig hin. Und Gott sagt, oder der Psalmist schreibt, denn bei dir ist die Quelle des Lebens. Das wollen wir heute feiern. Das ist der Grund, warum wir da sind. Gott hat jedem, der es will, das ewige Leben anzubieten. Und der Beweis dessen, dass sein Wort wahr ist, ist heute Ostern und vor ein paar Tagen haben wir Karfreitag gefeiert. Das sind die Beweise Gottes, die uns seine Liebe ausdrücken, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit niemand verloren geht, der an ihn glaubt und ewiges Leben dadurch hat. Wir hören jetzt noch ein Lied vom Chor und die Kinder von 3 bis 6 dürfen währenddessen zum Kindergottesdienst nach unten gehen.
Das passiert auch manchmal.
Der größte Tag für alle Zeit. Du hast den Tod besiegt und mich befreit. Singt es laut. Jesus Christus lebt. Das Kreuz ist leer, das Grab ist leer. Leben hat gesiegt, du bist der Herr. Ruft es laut, Jesus Christus lebt. Ja, er lebt. Und oh, welch ein Tag. Welch ein Tag, du wäsch mich von Sünde rein. Oh, welch ein Tag, welch ein Tag, nichts wird wie vorher sein. ich bin für immer dein. Ich werd einmal vor ihr stehen, endlich frei darf ich dich hersehen. Ich bin dein, Jesus, du bist mein. Wo die Freude triumphiert und der Schmerz ein Ende finden wird, feiert ihn, Jesus Christus lebt. Ja, er lebt. Und oh, welch ein Tag, welch ein Tag, du wäschst mich von Sünde rein. Oh, welch ein Tag, welch ein Tag, nichts wird wie vorher sein. Ich bin für immer dein. Oh, herrlich ist dieser Tag, herrlich ist dieser Weg. Ich bin errettet und oh, herrlich ist dieser Tag, herrlich ist dein Ruhm. Oh, welch ein Tag, welch ein Tag, du wäschst mich von Sünde rein. Oh, welch ein Tag, welch ein Tag, nichts wird wie vorher sein. Ich bin für immer dein.
Ich grüße euch und da beim Victor nur zweimal richtig geklappt hat mit dem Ostergruß, möchte ich euch auch mit dem Ostergruß grüßen und sagen, der Herr ist auferstanden. Und ich danke euch, dann haben wir die Zahl 3 auch richtig. Ja. Ein herrliches Zeugnis. Heute wollen wir zum dritten Mal das Markus-Evangelium Kapitel 9, die Verse 30 bis 32 lesen und den dritten Aspekt dieser Leidensankündigung uns anschauen, nämlich die Verkündigung, die Verheißung, dass Jesus nach 3 Tagen auferstehen wird. Lasst uns gemeinsam diesen Text lesen, Markus Kapitel 9, Verse 30 bis 32. Und sie gingen von dort weg und zogen durch Galiläa, und er wollte nicht, dass jemand erfuhr, denn er lehrte seine Jünger und sprach zu ihnen, der Sohn des Menschen wird überliefert in des Menschen Hände. Und sie werden ihn töten, und nachdem er getötet worden ist, wird er nach 3 Tagen auferstehen. Sie aber verstanden die Rede nicht und fürchteten sich, um ihm zu fragen. Ich würde gern beten. Und danke euch, dass ihr dazu aufsteht. Jesus Christus, es bleibt mir noch eins übrig. All das, was in der stillen Zeit im Kämmerlein, Lesen deines Wortes, Nachdenken, Nachsinnen deines Wortes und Aufschreiben der Gedanken, all das, was du mir gegeben hast, will ich dir jetzt zu deinen Füßen hinlegen, will ich sie zu dir bringen und dich bitten, Herr, dass du es segnest. Herr, dass du das gibst und das gebrauchst, was dich verherrlicht, was diese Botschaft groß macht. Und Ehrfurcht, wirklich in Ehrfurcht stehe ich hier vor dieser Aufgabe im Wissen, Herr, dass ich etwas verkündigen muss, verkündigen darf, was letztendlich jeden Verstand übersteigt. Herr Jesus Christus, ich darf das Zeugnis ablegen und darf verkündigen, Herr, dass du wahrhaftig auferstanden bist. Und ich bitte dich, Herr, dass du dazu Vollmacht gibst, dass du Klarheit gibst, dass du Kraft gibst, dass du Weisheit gibst und vor allem Freude gibst, diese Botschaft auszurufen. Herr, und lass es in den Herzen der Zuhörer einen Widerhall finden. Ich bitte dich, Herr, lass es in ihrem Verstand, in ihren Verstand, es zu einer Wahrheit und zu einer Erkenntnis werden. Das vermagst du, Herr, dass das der Ruf, dass du auferstanden bist, in den Herzen diese Wahrhaftigkeit bezeugt und den Glauben bezeugt und den Glauben weckt. Um dieses Wunder heute Morgen will ich bitten, Herr. Dieses Wunder will ich bitten, in deinem Namen. Amen. Ich möchte euch heute Morgen mit euch über die herrlichste Botschaft sprechen, die die Welt je gehört hat. Der Inhalt dieser Botschaft, ihr ahnt es, es ist die Botschaft, dass Jesus Christus auferstanden ist. Es ist die herrlichste, es ist die schönste, es ist die wichtigste Botschaft, die je die Welt gehört hat und die wichtigste Botschaft, die die Welt je hören kann und hören sollte. Wegen dieser Botschaft gibt es eine Hoffnung. Und nur wegen dieser Botschaft gibt es eine Hoffnung. Wegen dieser Botschaft gibt es Gewissheit und wegen dieser Botschaft gibt es Rettung. Das ist der Grund, warum diese Botschaft die wichtigste Botschaft der Welt ist. Petrus schreibt, und all die, die in den Bibelstunden mitverfolgt haben, Petrus schreibt im ersten Kapitel, Vers 3, und er spricht von einer lebendigen Hoffnung, die wir haben. Und er sagt, dass unsere lebendige Hoffnung sich auf die Ewigkeit bezieht. Er spricht über ein herrliches Erbe, das wir empfangen und begründet diese lebendige Hoffnung mit der Auferstehung Jesu Christi. Er sagt, wir haben diese lebendige Hoffnung, warum? Weil Jesus Christus aus den Toten auferstanden ist. Das ist der einzige Grund, warum wir überhaupt hoffen können, Jesus ist auferstanden. Im Kapitel 3, Vers 21 spricht er darüber, dass wir mit Christus getauft worden sind, dass wir da die Rettung empfangen haben. Und dann sagt er, dass wir die Gewissheit haben können, dass unsere Rettung sicher ist. Und der Grund, warum wir eine Gewissheit haben, begründet er mit der gleichen Wahrheit, weil Jesus aus den Toten auferweckt worden ist. So, die Grundlage unserer Hoffnung, die Grundlage unserer Gewissheit ist die Auferstehung Jesu Christi. Das ist die Botschaft und es ist nicht nur die Botschaft, es ist Inhalt des Glaubens, es ist Inhalt des Zeugnisses der Urgemeinde. Das ist das, was die ersten Christen geglaubt haben und das sind, was die ersten Christen bezeugt haben. Und für das wurden die ersten Christen verfolgt. Für diese Botschaft haben sie gelitten. Für diese Botschaft wurden sie getötet. Warum? Weil das die wichtigste Botschaft ist. Ich möchte euch nur 1, 2, 3 Stellen lesen in der Apostelgeschichte, Kapitel 23, 24 und 25. Immer wieder, wenn Apostel Paulus sich rechtfertigen muss, wenn er vor Gericht und Anklage stand und bezeugt hat, warum er angeklagt wird, hat er immer wieder gesagt, was ist der Grund, dass er angeklagt wird? Was ist der Grund, warum alle ihn hassen? Und Apostelgeschichte 23 finden wir das erste Zeugnis in Vers 6. Ich lese da, aber Paulus wusste, dass der eine Teil von den Sadduzäern, der andere aber von den Pharisäern war, rief er in den Hohen Rat, ihr Brüder, ich bin ein Pharisäer, ein Sohn von Pharisäern. Wegen der Hoffnung und der Auferstehung der Toten werde ich gerichtet. Das bezeugt er. Sagt, der Grund, warum sie mich hier richten, ich glaube an die Auferstehung der Toten. Das Gleiche finden wir in Kapitel 24. Als Paulus nicht nur von den Juden sich verteidigt, sondern genau von den Heiden sich verteidigt, von dem Felix, Vers 14. Sagte, aber dies bekenne ich dir, dass ich nach dem Weg, den sie eine Sekte nennen, so dem Gott meiner Väter diene, indem ich allem glaube, was in dem Gesetz und in den Propheten geschrieben steht, und die Hoffnung zu Gott habe, die auch selbst diese hegen, dass eine Auferstehung der Gerechten wie der Ungerechten sein wird. Ebenfalls der Grund, sagt, ich habe diese lebendige Hoffnung, die schon immer da war, es gibt eine Auferstehung. Und das Letzte, dazwischen gibt es auch noch eine, aber das müsste reichen auf 2 oder 3 Zeugen. Kapitel 26, ab Vers 6 lese ich euch noch. Und nun stehe ich vor Gericht wegen der Hoffnung auf die von Gott an unsere Väter geschehene Verheißung, zu der unser 12-stämmiges Volk unablässig Nacht und Tag Gott dienend hinzugelangt hofft. Wegen dieser Hoffnung, König, werde ich von den Juden angeklagt. Warum wird es bei euch für etwas Ungläubiges gehalten, wenn Gott Tote auferweckt? Jedes Mal, also wenn Paulus vom Gericht stand, sagte, was ist der Grund, warum die Gemeinde und er verfolgt wird, und er gibt das Zeugnis wegen dieser Botschaft. Es war der Inhalt und das Bekenntnis, Jesus ist auferstanden, und weil Jesus auferstanden ist, werden wir auch auferstehen. Und das haben sie gehasst. Das war so zentral, dass ich an dieser Stelle uns aufrufen möchte und uns hinterfragen möchte und uns dahin führen möchte und uns sagen, dass wir nicht beim Kreuz stehen bleiben dürfen. Die Gemeinde blieb nicht beim Kreuz stehen. Jesus hat sie weitergeführt. Wir dürfen nicht wie die Frauen, die bei der Kreuzigung dabei standen, von Ferne, es beobachten, es anschauten, durcheinander waren, traurig waren, und sie standen weit ab und guckten sich das an und verstanden nicht, was geschieht. Wir dürfen nicht beim Kreuz stehen bleiben. Wir müssen weitergehen. Wir dürfen auch nicht im Unverständnis, in Unglauben bleiben, wie die Jünger es taten, die nicht mal zum Kreuz gekommen sind. Sie zweifelten und sie glaubten nicht und hatten ein Unverständnis. Und wir dürfen nicht auch beim leeren Grab stehen bleiben, wie die Soldaten in ihrem Unverständnis. Sie waren absolut überfordert, sie waren ratlos, was ist hier passiert. Oder diese Lügner von hohen Priestern und Schriftgelehrten, die alles daran setzen, um es zu leugnen. Oder wie das Volk, das verführt war, die all diesen Lügen geglaubt haben. Wir dürfen nicht beim Kreuz stehen bleiben, wir dürfen nicht im Unglauben bleiben, wir dürfen nicht beim leeren Grab bleiben. Wir haben eine Hoffnung, wir haben eine Gewissheit und eine Rettung, die hinter das Kreuz hineinschaut. Oder andersrum, durch das Kreuz hindurchgeht, die weitergeht als das Kreuz selbst. Wir haben eine Freude in uns, die aus einer tiefen Erkenntnis und einem tiefen Verständnis der Wahrheit gegründet ist, nämlich, dass Jesus lebt. Wir haben eine Hoffnung, die in einem tiefen Verständnis und einer tiefen Erkenntnis der Auferstehung Jesu begründet ist. Wir haben eine Botschaft und sie lautet, Jesus lebt. Er ist auferstanden und er lebt. Diese Botschaft haben wir. Warum sage ich das? Warum ist das so wichtig? Liebe Geschwister, weil, wenn wir den nicht weitergehen, wenn wir nicht den ganzen Weg gehen, wenn wir nur beim Kreuz ankommen und beim Kreuz stehen bleiben, dann, ich würde es so sagen, dann haben wir eigentlich nichts. Oder andersrum, dann haben wir das eigentlich nicht. Wir mögen an die Geburt Jesu glauben, dass er Mensch geworden ist, in der Krippe geboren ist. Wir mögen glauben, dass er gelitten hat. Und das ist richtig und wichtig. Und wir mögen glauben, dass er gelitten und gestorben ist. Und das ist auch wichtig. Und wie wichtig das ist, habe ich euch versucht, die Tage euch deutlich zu machen. Aber wenn wir nicht weitergehen und hier stehen bleiben, dann haben wir nicht das, was wir eigentlich brauchen. Wir haben keine ewige Rettung. Wir haben keine ewige Ruhe. Wir haben keine Gewissheit und wir haben keine Hoffnung. Liebe Geschwister, wenn wir am Kreuz stehen bleiben, haben wir keine Hoffnung. Haben wir nicht. Wir haben keine Gewissheit. Und ich würde sagen, haben wir auch keine Rettung. Warum? Möchte ich euch das gleich zeigen. Und ich glaube, dass ganz viele Christen aber am Kreuz stehen bleiben. Sie kommen zum Kreuz und im Angesicht des Kreuzes sehen sie die Sünde und sind traurig darüber. Und wisst ihr, was passiert? Sie weinen darüber und dann drehen sie sich um und gehen zurück. Sie gehen zurück wie die Frauen. Sie verstehen nicht, sie empfinden, das ist grausam, die Schuld ist groß, aber sie gehen traurig zurück. Sie sind vielleicht wie die Jünger, sie glauben nicht. Und könnt ihr euch vorstellen, Jesus ist auferstanden. Er läuft neben ihnen, er redet mit ihnen und sie erkennen ihn nicht. Er erscheint ihnen und sie glauben nicht. Warum? Warum denn nicht? Weil sie nicht an die Kraft der Auferstehung glauben. Sie haben geglaubt, er ist Messias, haben sie dieses Zeugnis abgelegt. Sie haben gesehen, dass er gelitten hat. Und sie haben auch erlebt, dass er gekreuzigt worden ist. Und als Jesus ihnen wieder erscheint, sehen sie ihn nicht mehr. Warum nicht? Sie glauben nicht an die Kraft der Auferstehung. Und darum bleiben sie traurig. Darum bleiben sie niedergedrückt, darum haben sie keine Hoffnung, darum haben sie keine Gewissheit und darum haben sie auch keine Rettung. Das ist so, so wichtig. Warum glaubten sie nicht? Weil sie die Schrift nicht verstanden Und warum verstanden sie die Schrift nicht? Weil sie ihnen niemand in dieser Weise es erklärt hatte. Wir können zum Kreuz kommen und die Schuld sehen. Und die Schuld wird uns erdrücken und wir werden über die Schuld weinen. Aber wenn wir dann nicht diesen ganzen Weg gehen und zu der Auferstehung kommen, dann wird die Schuld immer bleiben. Dann wird die Schuld immer bleiben. Wir haben aber die Botschaft, es ist vollbracht. Das ist die gute Nachricht, das ist wie gesagt die beste Botschaft der Welt. Und die Rettung, deine und meine Rettung, liegt nicht nur darin, dass Jesus gestorben ist, sondern eben darin, dass er auferstanden ist. Und nur sein Sterben rettet nicht Menschen. Wenn Jesus gestorben wäre und nicht auferstanden wäre, gäbe es keine Rettung. Gäbe es sie nicht. Darum ist das, was wir heute feiern, eigentlich der wichtigste Feiertag. Eigentlich. Mir scheint so, dass Weihnachten bei uns noch höher gehalten wird, noch mehr gefeiert wird. Aber eigentlich ist das der Höhepunkt unserer Feiertage. Eigentlich. Warum? Neulich sagte ich, okay. Ich hörte neulich, dass jemand mir sagt, ja, alle Feiertage sind doch wichtig, denn ohne das eine gibt es das andere nicht, richtig? Wenn Jesus nicht auf diese Welt gekommen wäre, gäbe es auch kein Ostern, kein Freitag und kein Ostern, absolut richtig. Und darum können wir nicht sagen, das eine ist wichtiger als das andere. Und ich sage, doch, können wir schon in gewisser Weise sagen, absolut richtig. Welcher Geburtstag ist der wichtigste, der wichtigere, der leibliche oder der geistliche? Geistliche. Jawohl, Bruder, mein Bruder, der weiß alles. Ja, ist der Geistliche. Warum ist das der Wichtige? Weil der geistliche Geburtstag mir das ewige Leben schenkt. Und was ist wichtiger, das irdische oder das ewige Leben? Und wir wissen, das ewige Leben. Aber wir verstehen, ohne den irdischen Geburtstag gibt es keinen himmlischen Geburtstag. Und deswegen feiern wir auch den irdischen, weil es notwendig ist. Aber warum ist trotzdem der zweite Geburtstag wichtiger? Weil Menschen, die den ersten Geburtstag erleben, kann sein, sie erleben den zweiten nicht. Aber Menschen, die den zweiten erleben, haben definitiv auch den ersten erlebt. Ihr versteht, worauf ich hinaus möchte? Richtig, das Sterben, das Kommen Jesu in diese Welt, seine Geburt ist so wichtig. Aber sie wäre nutzlos, wenn er nicht gestorben und auferstanden wäre. Und darum, weil er aber auferstanden ist, weil es darin ist die Hoffnung. Die Hoffnung ist nicht in meiner ersten Geburt, die Hoffnung ist in meiner zweiten Geburt. Das ist meine Hoffnung. Darum ist dieser Geburtstag so entscheidend und so wichtig. Wir dürfen nicht beim Kreuz stehen bleiben. Und ich verzeiht mir, wenn ich das so sage. Erkenne ich selbst in meinem Leben und erkenne ich auch in dem Leben der Gemeinde Jesu. Wie oft beruht unsere Hoffnungslosigkeit, unsere Kraftlosigkeit, unsere Mutlosigkeit darin, dass wir ständig nur unserer Sünde bewusst sind. Und wir haben oft Zweifel, ob wir gerettet werden oder nicht. Ob wir bis zum Ende durchkommen können. Ob die Schuld so groß ist, wie sie auch sein mag. Wie oft fehlt uns die Kraft und die Hoffnung und die Freude. Warum? Weil wir beim Kreuz bleiben. Und viele Christen bleiben einfach beim Kreuz. Sie gehen nicht weiter. Wir brauchen ein Verständnis, wir brauchen eine Erkenntnis und einen tiefen Glauben an die Auferstehungskraft. Als Jesus auferstanden ist und die Zeugen ausgesandt hat, Petrus und Johannes gegen den Tempel, um dieses Evangelium zu bezeugen. Und sie begegnen einem, der lahm ist an der Pforte Salomo. Und sie schenken ihm eben wieder das Vermögen zu laufen. Das Wunder geschieht, er läuft wieder. Menschen staunen darüber und sagen, wie kann das sein? Apostelgeschichte 3. Und dann sagen sie, oh, wie haben sie das gemacht? Und Petrus erklärt und sagt, Freunde, das haben wir nicht in unserer eigenen Kraft und Frömmigkeit getan. Gott hat Jesus bestätigt, dass er auferstanden ist. Er erlebt, er hat das Wunder getan, nicht wir. Und dann sagt Petrus etwas Entscheidendes. Durch den Glauben an ihn, und in diesem Glauben wurde dieser gesund. Es ist der Glaube an den auferstandenen Jesus Christus. Er lebt. Er lebt und er regiert und er wirkt nach wie vor wie damals. Darum der Glaube an den auferstandenen Jesus Christus, sagt Petrus, er hat ihn gesund gemacht. Große Freude, große Erleichterung, Herrlichkeit, sie priesen Gott. Was für ein Wunder. Was für ein Wunder. Am Kreuz hat Jesus die Strafe Gottes für unsere Sünden auf sich genommen. Das haben wir am Freitag uns angeschaut. Wisst ihr, was an Ostern, an Auferstehung passierte? Bei der Auferstehung rechnete Gott dieses Opfer dir und mir zu. Ohne Zurechnung Hoffnungslosigkeit. Ich will es anders ausdrücken. Hebräerbriefschreiber drückt so aus, ich lese euch gleich diese Stelle. Wenn Jesus gestorben wäre und nicht auferstanden wäre, wisst ihr, was passieren müsste? Er müsste noch einmal kommen. Und noch einmal kommen. Und noch einmal kommen. Wisst ihr warum? Weil wir noch einmal und noch einmal und noch einmal sündigen würden. Nach dem Gesetz gab es Priester. Und sie müssten alljährlich immer wieder ein Opfer darbringen für die Sünden des Volkes. Und dann starben sie. Und dann musste der Nächste kommen und das nächste Opfer alljährlich bringen. Und dann starb er. Und dann musste auch der nächste Priester kommen. Warum? Weil es kein bleibendes Opfer gab. Und deswegen musste ständig Opfer dargebracht werden. Jetzt sagt uns die Schrift, Jesus Christus ist gekommen und ist gestorben und auferstanden. Und dieser Hohepriester stirbt nicht mehr. Und weil er nicht mehr stirbt, muss er nicht immer wieder kommen und neue Opfer bringen. Dieses Opfer ist ein für allemal vollbracht. Ich lese es aus euch in Hebräer Kapitel 7. Herrliche Wahrheit. Hebräerbrief, so, Kapitel 7. Ich lese ab Vers 22. So ist Jesus auch eines besseren Bundes Bürger geworden. Und jene sind in der größeren Anzahl Priester geworden, weil sie durch den Tod verhindert waren zu bleiben. Dieser aber, weil er in Ewigkeit bleibt, hat ein unveränderliches Priestertum. Daher kann auch die auch völlig retten, die sich durch ihn Gott nahen, weil er immer bleibt, um sich selbst für sie zu verwenden. Weil Jesus auferstanden ist, bleibt er. Und darum ist sein Opfer ein für allemal gültig. Vers 26, denn ein solcher Hohepriester geziemte sich, auch für uns heilig, sündlos, unbefleckt, abgesondert von den Sündern und höher als der Himmel geworden, der nicht Tag für Tag nötig hat, wie die Hohepriester zuerst für die eigenen Sünden Schlachtopfer darzubringen, dann für die des Volkes. Denn dies hat er ein für allemal getan, als er sich selbst dargebracht hat. So ein für allemal getan. Und ein für alle Mal hat Jesus Christus dieses Opfer vollbracht. Ich denke, ich habe euch nichts Neues erzählt, aber es ist gut, dass wir bewusst und verstehen, warum wir dieses Fest feiern, warum es so wichtig ist, warum die Botschaft die herrlichste Botschaft ist. Es hat was mit deiner und meiner Erlösung zu tun. So, jetzt ein bisschen länger heute die Einleitung und ich fürchte, das wird mir das Genick brechen. Trotzdem halte ich das für wichtig, dass wir das als Erste vor Augen haben, wenn wir uns diesen dritten Punkt im Markus-Evangelium lesen. Ich habe gerade euch die dritte Leidenskündigung vorgelesen und wir haben in den letzten zwei Gottesdiensten uns die drei Aspekte dieser Leidensankündigung angeschaut. Heute möchte ich mit euch über diese herrliche Wahrheit von dieser Leidensankündigung nachdenken, und zwar über die Auferstehung Jesu Christi. Und dann heißt es, und er wird nach drei Tagen auferstehen. Nun, ich bin mir sicher, in Lied und in der Einleitung und dem, was ich gesagt habe, ich hoffe, bei den meisten von euch diese Wahrheit in Herzen einen Widerhall findet, wo ich sage, doch, das glaube ich, das verstehe ich. Und von daher ist die Herausforderung, euch nicht das nochmal zu erklären. Die Frage, die ich mir gestellt habe, ist folgende. Warum hat Jesus jedes Mal in allen drei Leidensankündigungen nicht nur gesagt, und ich werde nachdem gestorben bin, auferstehen, sondern warum hat er gesagt, ich werde nach drei Tagen auferstehen? Wir haben in dieser Predigtreihe uns sehr intensiv mit dieser Zahl 3 beschäftigt. Deswegen wollte ich den dreifachen Auferstehungsgruß auch haben. Ja? Wir haben uns intensiv mit der Zahl 3 beschäftigt. Warum? Weil wir haben nicht nur drei Leidensankündigungen, sondern wir haben drei Aspekte dieses Leidens: Leiden, Sterben, Auferstehung. Und wir haben jeweils in diesen drei Aspekten wiederum Unterteilungen, die mit Jesus passierten, immer wieder in drei Schritten. Ob es eine dreifache Überlieferung war oder Jesus in 3-Stunden-Takten am Kreuz sein Leben für uns gab. Überall spiegelt sich diese Zahl 3 wieder. Und die spiegelt sich oder taucht auch hier auf, und zwar konkret in jeden 3 Leidensankündigungen sagt Jesus, nach 3 Tagen wird er auferstehen. Und die Frage ist ja, warum 3 Tage, oder? Warum hat Jesus nicht einfach gesagt, und ich werde auferstehen? Würde ja auch schon gut sein. Aber warum sagt er immer 3 Tage? Das hat mich beschäftigt, sehr intensiv beschäftigt. Warum 3 Tage? Ich habe mich gefragt, warum nicht 2 Tage? Warum sagt Jesus, ich würde nach 2 Tagen auferstehen? Würde auch gut sein, oder? Oder warum sagt er nicht, nach 4 Tagen würde ich auferstehen? Wird das Erlösungswerk auch verbracht? Oder warum sagt er nicht, ich würde irgendwann mal auferstehen? Warum stand Jesus nicht irgendwann mal später auf? Zu einem späteren Zeitpunkt. Warum musste Jesus nach 3 Tagen auferstehen? In der ersten Leidensankündigung sagt Jesus, ich muss nach 3 Tagen auferstehen, und in den 2 weiteren sagt, und darum werde ich nach 3 Tagen auferstehen. Nun, ich hoffe, dass ich euch mittlerweile so weit habe, dass wenn ihr die Zahl 3 hört, ihr versteht, dass dahinter der absolute, souveräne Wille Gottes steht. Und das ist schon die erste Antwort. Wenn Jesus sagt, nach 3 Tagen, dann sagt er damit, ich werde auferstehen, und zwar so, wie Gott es will. Weil Gott es will und wie Gott es will, darum werde ich nach 3 Tagen auferstehen. Hinter dieser Zahl 3 steht der absolute souveräne Wille Gottes. Damit drückt er aber auch aus, dass die Auferstehung Jesu das Werk des dreieinigen Gottes ist. Der Vater und der Sohn und der Geist, all die haben Anteil an dieser Auferstehung Jesu. In seinem Ratschluss des Vaters, Jesus sagt, ich gebe das Leben, ich nehme das Leben, und durch seinen ewigen Geist hat Gott den Leib, den sterblichen Leib Jesu auferweckt und ihm einen Leib der Herrlichkeit gegeben. Also die Zahl 3 steht für den Willen Gottes. Darum musste Jesus nach 3 Tagen auferstehen, um deutlich zu machen, das ist, was Gott will. Das ist, was Gott will. Ich habe mir gedacht, ich will bei dieser Zahl bleiben und euch 3 Gründe nennen. Wen wundert es mittlerweile? Euch 3 Gründe nennen, warum Jesus nach 3 Tagen auferstehen musste. Ich möchte heute nicht nur behandeln, warum musste Jesus auferstehen, deswegen ein bisschen längere Einleitung, dass ich sicher weiß, heute habt ihr es gehört, sondern mein Schwerpunkt ist heute, warum musste Jesus nach 3 Tagen auferstehen? Warum nicht 2? Warum nicht 4? Warum nicht nach 3 Monaten? Warum eben 3 Tagen? Und ich habe mir 3 Punkte aufgeschrieben, 3 Gründe, und ich fürchte, dass ich nur einen heute schaffe. Und darum habe ich diesen ersten Punkt wieder um 3 gegliedert. Dass, wenn ich denn nun den einen schaffen sollte, ich euch 3 Punkte genannt habe. Und damit wäre ich schon zufrieden. Wenn Gott Gnade schenkt und mir ein schnelleres Mundwerk, dann kann ich vielleicht euch auch die anderen Punkte nennen oder kurz erklären. Aber ich will sie trotzdem euch sagen. Wisst ihr warum? Zu diesen Punkten kommen wir. In 1-2 Jahren sind wir da. Wenn wir Markus Kapitel 14, Kapitel 15, Kapitel 16 sind, und wenn wir da intensiver durchgehen, werden wir diese Punkte intensiv uns anschauen, und sie werden wiederkommen. Und ich hoffe, ihr kommt dann auch wieder zu diesem Zeitpunkt. Aber ich nenne sie euch hier. Der 3 Gründe, warum Jesus nach dem 3. Tag auferstehen musste. Der erste Grund ist, damit wir der Schrift glauben können. Und da, an diesem Punkt möchte ich heute etwas bleiben. Damit wir der Schrift glauben können. Darum am 3. Tag auferstanden. Der zweite Grund, damit wir Gewissheit haben können. Der 3. Tag hat was mit deiner und meiner Gewissheit zu tun. Damit wir Gewissheit haben können, seine Auferstehung. Und der 3. Grund ist, damit wir eine gute Botschaft haben können. Und das entfaltet Markus Kapitel 15, 16. In diesen beiden Kapiteln wird es deutlich. Der Grund, warum 3 Tage, damit wir der Schrift glauben können, damit wir Gewissheit haben können und damit wir eine gute Botschaft haben können. Das hat was mit diesen 3 Tagen zu tun. Lasst uns den ersten Punkt anschauen. Damit wir der Schrift glauben können. Die Leidensankündigung Jesu fand wann statt? Bevor er leiden musste, bevor er sterben und bevor er auferstehen musste. Allein, so salopp ich das sage und so simpel das auch klingen mag, hat das eine tiefe Wahrheit. Warum? Jesus wusste voraus, was passieren. Woher wusste es Jesus? Woher wusste, dass alles, das genau so passieren wird? Wir verstehen das. Warum? Weil Jesus nicht nur selber das ewige Wort ist. Der ist nicht nur das Wort selbst und daher allein schon dein begründet, dass er das Wort kennt, weil er das Wort ist. Er ist das Wort, das Gott vor Grundlegung der Welt geplant hat und gefasst hat und durch den Heiligen Geist inspiriert und geschrieben hat. Er ist das Wort und das Wort wurde Fleisch. Jesus kannte den Willen Gottes, weil er der Wille Gottes ist. Das Zweite aber ist, als Jesus Mensch geworden ist, kannte er den Willen Gottes. Warum? Weil er die Schrift kannte und weil er kam, um die Schrift zu erfüllen. Jesus kam und tat alles, was in der Bibel stand, und so den Willen Gottes für dich und für mich zu erfüllen. Und wisst ihr, was in der Bibel stand? Dass Jesus nach 3 Tagen auferstehen wird. Allein nur aus diesem Grund ist Jesus auferstanden, damit die Schrift sich erfüllt. Alles, was Jesus tat, tat er aus diesem Grund, damit die Schrift sich erfüllt. Wisst ihr, warum er am Kreuz sagte, mich dürstet? Damit sich die Schrift erfüllt. Warum sagt er, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Damit sich die Schrift erfüllt. Alles, was geschah und wie es geschah, geschah, damit Jesus bis ins kleinste Jota den Willen Gottes erfüllt. Und dieser Wille Gottes steht wo? In der Schrift. Das ist der Grund. Und wenn wir das verstehen und sehen, was geschrieben steht, was ist der Wille Gottes, und sehen, was Jesus getan hat in Erfüllung, dann haben wir Zeugnis, dann haben wir Glauben, haben wir Vertrauen, dass alles, was in der Schrift steht, sich erfüllt und dass es wahr ist. Dass es absolut wahr ist. Das Erstaunliche bei dem ist, kennt ihr den Unterschied zwischen Wunder und Vorkenntnis oder Vorhersehung? Kennt ihr den Unterschied? Habt ihr euch darüber Gedanken gemacht? Das Zeugnis der Schrift ist folgendes. Petrus sagt, Kapitel 2 Apostelgeschichte, Paulus sagt das gleiche in Apostelgeschichte 13, dass Jesus Christus nach dem Ratschluss Gottes, das heißt nach dem Willen Gottes, gelitten hat, gestorben und auferstanden ist. Und nach der Vorkenntnis, nach dem Ratschluss und der Vorkenntnis Gottes. Ihr glaubt es mir? Sonst könnte ich euch das nachlesen. Apostelgeschichte 2, bei mir, wie gesagt, hier links unten steht es deutlich gelb markiert. Also Jesus starb nach der Vorkenntnis Gottes. Nicht nur nach dem Plan, sondern nach der Vorkenntnis. Was ist ein Wunder? Ein Wunder ist etwas, was Gott tut, das nicht an Zeit und Raum gebunden ist. Das ist ein Wunder. Es passieren Phänomene, Dinge, die wir aus natürlichen Gründen und Gesetzmäßigkeit nicht erklären können. Könnt ihr mir da zustimmen? Das ist ein Wunder. Gott handelt und setzt sich über die Naturgesetze hinweg. Das ist ein Wunder. Und man steht da und denkt, wie ist das passiert? Dann sagt die Bibel, ein Wunder. Tote stehen auf, Blinde sehen, Lahme gehen, Jesus läuft auf dem Wasser, all das ist ein Wunder. Und man staunt darüber und sagt, wie kann man? Oh, dann verstehen wir, das ist Gott in seiner Kraft. Er kann sich über Zeit und Raum hinwegsetzen und alle Gesetzmäßigkeiten auflösen. Das ist ein Wunder. Aber was ist Vorkenntnis? Vorkenntnis ist etwas, was Gott innerhalb von Zeit und Raum tut und sich daran bindet. Und wisst ihr, was das größere Wunder ist? Nicht das Wunder, sondern die Vorkenntnis. Denn Gott wusste von vornherein, bevor es geschah, was geschehen wird und was geschehen muss. Und alles, was geschah, geschah genauso, wie Gott es wusste. Und er sagte, am dritten Tag wird er auferstehen. Er sagte alles ganz genau voraus. Er änderte die Tage nicht, er machte nicht ein Wunder, sondern er wirkte in Zeit und Raum genauso, wie es in der Bibel steht. Und glaubt mir, das ist weit schwieriger. Versteht ihr? Wir können sagen, ich bin in einer Situation und jetzt brauche ich ein Wunder. Und spielt keine Rolle, was wir gedacht haben, gemacht haben, was um uns herum ist. Es passiert einfach. Aber wenn wir vorher sagen, das und das soll passieren, und dann geht die Zeit und kommen Menschen dazu und Umstände dazu und all das, und dann soll bitteschön alles ganz genau so passieren, Was ist schwieriger? Wir verstehen schon, natürlich Wunder, denken wir, aber das ist weit schwieriger und weit komplizierter. Und das, was wir hier haben, dass Jesus am dritten Tag auferstanden ist, ist eine Vorkenntnis. Weil es in der Schrift stand, wird alles ganz genau das sich ereignen und das passieren, was passieren muss. Als Jesus starb, haben wir letzten Freitag uns angeschaut, schrie er laut mehrmals, um dieses Zeugnis abzulegen, damit wir verstehen, was passiert. Und an was starb Jesus? Starb Jesus an Erschöpfung? Starb Jesus, weil man ihm die Beine gebrochen hat? Starb Jesus, weil man den Spieß in die Seite, den Speer in die Seite gerammt hat? Jesus starb aus einem einzigen Grund, weil er sein Leben dahin gab. Er atmete aus und sagte, Vater, jetzt komme ich zu dir, nimm meinen Geist. Und Pilatus wundert sich, alle wundern, was, er ist schon gestorben? So schnell? Warum? Warum ist das so wichtig? Was stand in der Schrift? Jesus muss nach 3 Tagen auferstehen. Der Auferstehungstag war der Sonntag. Wann musste Jesus sterben? Am Freitag. Damit er 3 Tage tot sein konnte, wusste Jesus, zu welchem Zeitpunkt er sein Leben aufgeben musste. Allein wegen diesen 3 Tagen. Er hat immer gesagt, nach 3 Tagen werde ich auferstehen. Und er wusste, zu welchem Zeitpunkt er sein Leben hingeben wird. Sie können alles andere geplant haben, alles andere gemacht haben. Sie könnten seinen Tod so lange wie möglich hinauszögern, indem sie ihm Essig und Wein gegeben haben und gesagt, warten wir, lassen wir noch ein bisschen am Leben, mal gucken, ob Elia kommt und ihn runterholt. Sie mögen ihn sein Leben verlängern wollen. Jesus sagt, ich sterbe jetzt, warum? Weil wenn ich jetzt nicht sterbe, sind es keine 3, sondern sind es nur 2 Tage. In der hebräischen Rechnung beginnt der Tag nicht wie bei uns bei Mitternacht, sondern beginnt abends, wenn die Sonne untergeht, sagen wir um 18 Uhr. Da ist der Tag vorbei. Jesus sagt, bevor die Sonne untergeht, muss ich sterben, sonst ist der Tag, ist der Freitag nicht da. Also starb Jesus um 15 Uhr. Er starb, damit der erste Tag gezählt werden konnte. Dann blieb er im Grab den 2. Tag. Und er blieb den ganzen Schabbat, den Samstag im Grab. Und wann geht der Schabbat vorbei? Wann geht der Samstag vorbei? Nach jüdischer Rechnung? Wiederum 18 Uhr. Und dann blieb Jesus ab 18 Uhr bis morgens um 6 Uhr, früher ein bisschen, auch im Grab. Das heißt, der 3. Tag. Jesus blieb 3 Tage im Grab. Warum? Weil es geschrieben steht. Und darum hat er sogar sein Leben zu dem Zeitpunkt gegeben, damit die 3 Tage sich erfüllen. Warum? Damit sich die Schrift erfüllt, damit er das tut, was Gott gesagt hat. Es ist ein tiefes, ein herrliches Geheimnis. Jesus hat das den Schriftgelehrten Pharisäern doch so gesagt. Ich gebe euch kein Zeichen, ich gebe euch nur ein Zeichen. Matthäus Kapitel 12 sagt er. Ich gebe euch ein Zeichen des Jona. So wie Jona 3 Tage und 3 Nächte, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage im Herzen der Erde sein. Richtig? Warum hat Jesus gesagt? Weil es bei Jona geschrieben steht über den Sohn des Menschen. Darum werde ich es genauso auch tun. Ich werde es tun. Warum? Damit sich die Schrift erfüllt. Ich gebe euch 3 Beispiele. Jona habe ich jetzt nur kurz erwähnt, weil Jona ist euch bekannt. Spätestens, wenn Philipp an Kapitel 2 ankommt, werdet ihr es mit Sicherheit nochmal hören. Wenn nicht, dann sagt mir Bescheid. Ja. Spätestens dann werdet ihr von diesem Evangelium, das Jesus das für uns getan hat, nochmal hören müssen. Ich möchte euch aber 3 weitere Beispiele geben, warum Jesus am 3. Tag auferstanden. Wo steht es geschrieben? Wo ist dieser Wille Gottes uns schon offenbart? Ist das die bekannt? Wo steht im Alten Testament, dass Jesus nach 3 Tagen auferstehen wird? Jona ist natürlich für uns der Klassiker, aber wo noch? Jesus sagt, alles muss erfüllt werden und das tut er. Ich möchte euch 3 Beispiele geben. Das erste Beispiel werde ich euch kurz anschneiden. Warum? Weil ich das bei mehreren Gelegenheiten hier und da schon mal gesagt habe, in diesem Kontext will ich es trotzdem wiederholen, weil ich für das grundlegende Beispiel halte. Gott hat dem Volk Israel viele Dienste gegeben und viele Abbilder und Zeichen. Und eins der herrlichsten Abbilder und Zeichen ist der 7-armige Leuchter. In 2. Mose 25, wenn ihr wollt, könnt ihr es mit mir aufschlagen. 2. Mose 25. Gibt Gott Mose den Auftrag, den Leuchter zu bauen und sagt, wie er gebaut werden sollte. Habt ihr schon mal alle den siebenarmigen Leuchter, das hebräische Menorah, schon mal gesehen? Das ist der Leuchter, in der Mitte geht ein Rohr und dann gehen immer drei von den Seiten aus. Bestimmt habt ihr schon mal alle das gesehen. Wenn nicht, dann googelt es mal nach. Ja? Schaut euch mal diesen Leuchter an. Hier gibt Gott Anweisungen, wie dieser Leuchter gebaut werden. Ich lese euch vor ein paar Verse ab Vers 31, Kapitel 25. Und du sollst einen Leuchter aus reinem Gold machen. In getriebener Arbeit soll der Leuchter gemacht werden. Sein Fuß und seine Schaftröhre, seine Kelche, seine Knäufe und Blüten sollen aus einem Stück mit ihm sein. Sechs Arme soll von seinen beiden Seiten ausgehen. Drei Arme des Leuchters aus einer Seite und drei Arme des Leuchters aus der anderen Seite. Drei Kelche in der Form von Mandelnblüten sein, an dem einem Arm aus Knauf und Blüte bestehen und drei Kelche in der Form von Mandelnblüten am nächsten Arm aus Knauf und Blüte bestehen. So sei es an dem sechsten Arm, an den sechs Armen, die vom Leuchter ausgehen. Am Leuchter aber sollen vier Kelche sein in Form von Mandelnblüten. Bis dahin möchte ich lesen. Ich hoffe, ihr habt das Bild im Kopf. Es gibt einen Leuchter und der besteht aus einem Rohr. Und dann gehen jeweils, wie gesagt, an jeder Seite von diesem mittleren Rohr drei weitere Röhre. Und Gott sagt, und das soll alles aus einem Stück sein. Aus einem Stück Gold musste das mit einer getriebenen Arbeit, das heißt mit dem Hammer aus einem Stück Gold geklopft werden. Allein das ist ja schon ein Wunderwerk. Treibt man aus einem Stück Holz Röhren. Und zwar in einem Stück. Warum ist es wichtig? Der siebenarmige Leuchter repräsentiert das Wort Gottes. Das Wort Gottes vom Evangelium von Jesus Christus. Dass das Licht der Welt sein wird. Das ist der siebenarmige Leuchter. Und er sagt nicht nur, dieser siebenarmige Leuchter ist das Wort Gottes. Und es ist Jesus und das Licht davon, sondern er sagt, was ist das Licht? Und das Licht ist das Leidensterben Jesu und die Auferstehung Jesu am dritten Tag. Dieser Leuchter repräsentiert und zeigt, dass Jesus am dritten Tag auferstehen wird. Wie macht er das? Ich gebe euch nur ein paar Hinweise. Dass der ganze Leuchter aus einem Stück gemacht werden musste, bedeutet es, dass die ganze Botschaft, das ganze Wort eins ist. Es ist eine Einheit und es hat eine Botschaft. Es hat einen Inhalt. Das ist wichtig, das ist aus einem Stück. Dass links von dem mittleren Rohr drei wir gehen, diese drei Röhren stehen für das Alte Testament. Mose, Propheten und die Psalmen. Und das ist das Alte Testament. Die drei Röhren auf der rechten Seite stehen für das Neue Testament. Apostelgeschichte, Briefe und Offenbarung. Und die sind aus einem Stück. Das gehört alles zusammen, sagt Gott. Es ist Gold, es ist kostbar und das gehört alles zusammen. Das muss aus einem Stück. Aber in der Mitte gibt es noch ein Rohr. Und ich sage euch, für was das steht. Und das steht für die Evangelien. Warum? Weil die Evangelien das Alte mit dem Neuen verbinden. Warum? Ich möchte euch das nochmal zeigen. An jedem von diesen Rohren sollten drei, wie nennt man die? Drei Kelche. Oder nicht Kelche, nicht nur Blüten. Knäufe, Knauf. Ja? Das sind die Knospen. Können wir so Knospen, ja? Ja? Von jedem diesem Rohr waren drei so Knospen von Blüten. Und an diesen Knospen waren immer drei Blüten. Das heißt, drei Arme, drei Knospen, drei Blüten. Die Zahl drei spielt da eine große Rolle bei dem. Was hat es damit zu tun? Dass das alles mit dem Hammer geschlagen werden musste, sagt aus, dass Jesus Christus leiden und sterben wird. Er wird geschlagen für dich und für mich. Gepeinigt. Die Schuld wird auf ihm liegen. Das ist die Botschaft. Aber dass er nach drei Tagen auferstehen wird, wird uns gezeigt, ist in diesen drei Knospen und in diesen drei Blüten. Denn diese Blüten waren Mandelnblüten. Und wisst ihr, wir sind im April. Ich liebe diese Zeit. Wisst ihr warum? Weil alles blüht. Und wisst ihr, welcher Baum im Orient, in Jerusalem, als erster Blüten getrieben hat? Das ist der Mandelblütenbaum. Das heißt, Jesus, die Botschaft von diesem siebenarmigen Leuchter ist, Jesus wird für uns leiden, er wird geschlagen werden. Und er wird auferstehen, an welchem Tag? Am dritten. Darum gibt es drei Mandelblüten. Weil die Blüten stehen für die Auferstehung, für das Leben, für das Erwachen aus dem Tod. Allein in dem siebenarmigen Leuchter. Und zwar, jetzt geht es folgendes. Jeder dieser Röhren hat diese drei Knospen und jeder dieser Knospen hat diese drei Blüten. Und genauso wie auf der linken Seite, genauso auf der rechten Seite. Warum? Weil das ganze Wort Gottes von was redet? Von dem Sterben Jesu und seiner Auferstehung. Das ist der siebenarmige Leuchter. Er zeigt uns, dass das ganze Wort Gottes und alles, was von ihm leuchtet, das Leiden und Sterben Jesu und Auferstehen am dritten Tag bedeutet. Ist das nicht schön? Ich finde es schön, seitdem mag ich diesen Leuchter ganz besonders und finde noch keinen richtigen. Ich finde nur Abbilder, aber die haben nicht diese drei Knospen, die haben nicht diese drei Blüten, so ein modernes Zeug. Ist nicht das, was da steht. Aber ich will euch kurz noch was erwähnen. Und auf diesen Röhren kamen sieben Lampen drauf. Und diese sieben Lampen wurden nicht aus dem gleichen Stück Gold gemacht. Sie kamen extra. Und diese Lampen kamen auf diesen Leuchter oben drauf. Und wisst ihr, was diese Lampen sind? Die sieben Gemeinden. Und von diesen Lampen, da floss das Öl und dann wurde es an den Lampen angezündet und dann leuchteten diese Lampen. Das Bild ist folgendes. Die sieben Lampen, die sieben Gemeinden. Und der Geist Gottes gibt Licht und Zeugnis durch die Gemeinde. Von was? Von der ganzen Schrift, dass Jesus für dich leiden, sterben und am dritten Tag auferstehen. Allein nur in diesem siebenarmigen Leuchter ist das Zeugnis des dritten Tages Jesu. Jesus wusste das, deswegen tat er das. Ich beginne mit Absicht damit, weil ich damit sage, das ist die Erfüllung der Schrift. Der dritte Tag ist die Erfüllung der Schrift. Ich beeile mich und gehe zum nächsten Beispiel. Schlag mit mir 4. Mose 10 auf. Ich habe ganz geschickt mir heute so Marker reingemacht, damit ich mal schneller bin wie ihr. 4. Mose 10. Da kann ich schon ein bisschen vorlesen, wenn ihr nachblättert. In 4. Mose 10 kommen wir zu einem ganz wichtigen Ereignis. Und zwar zu dem Ereignis, als das Volk Gottes vom Berg Sinai aufbricht und sich auf die Wüstenwanderung begibt. Im Prinzip ins verheißene Land. Sie werden scheitern und all das wissen wir. Aber nachdem sie Gott gerettet hat, nachdem sie Gott durch das Passahlamm gerettet hat, das wir am Freitag gedacht haben, bringt er sie an den Berg Sinai und zeigt ihnen, was ist die Gerechtigkeit Gottes, was braucht es an der Gerechtigkeit, damit man mit Gott sein kann. Und der Mensch scheitert. Und dann macht Gott ihnen einen Ort und er gibt ihnen eine Bundeslade und da legt er da hinein die Gebote Gottes, die Maßstäbe Gottes. Und dann sagt folgendes Gott und sagt, und ihr zieht aus. Und jetzt möchte ich euch Vers 33 vorlesen. Kapitel 10, Vers 33. Und sie brachen auf vom Berg des Herrn, drei Tagesreisen weit. Und die Lade des Bundes des Herrn zog drei Tagesreisen vor ihnen her, um ihnen einen Ruheplatz auszusuchen. Das ist die nächste herrliche Stelle. Das heißt, Gott sagt, ihr zieht, geht und kommt in das verheißene Land. Ich bringe euch in die Ruhe hinein. Und dann sagt, es wird etwas vorangehen müssen, und zwar ganze drei Tage. Und das, was vorangeht, ist die Bundeslade. Das ist die absolute Gerechtigkeit Gottes. Und diese Gerechtigkeit Gottes wird drei Tage vorausgehen und schauen, wo ihr endlich zur Ruhe kommt. Und an diesem Ort, dahin sollt ihr kommen. Und so ging die Bundeslade voraus. Und das Volk zog dann drei Tage später hin nach und kam an einen gemachten, ruhigen Ort. Hier wiederum drei Tage. Warum glaube ich, dass es hier was mit der Auferstehung Jesu zu tun hat? Weil genau das passiert ist. Jesus hat den Jüngern gesagt, ich werde jetzt gehen und dann werdet ihr alle zu mir kommen. Und ich werde euch in meine Ruhe bringen. Ich bereite euch eine Stätte vor, da kommt ihr zur Ruhe. Aber ihr kennt den Weg noch nicht. Als sie dann loszogen, Jesus ist für uns vorangegangen. Die Gerechtigkeit Gottes, er hat das ganze Gesetz erfüllt, das in der Bundeslade und den 10 Geboten verkörpert ist. Und er ist vorangegangen. Er ist diesen 3-Tages-Marsch vorangegangen und hat für uns einen Ruheplatz ausgesucht und gesagt, es ist vollbracht. Könnt ihr mir folgen? Das Gleiche findet ihr in Josua. Geht mit mir in Josua Kapitel 1. Also 5. Buch Mose überspringen wir kurz und gehen wir in Josua. Dass sie im Unglauben gefallen sind, dass sie das verworfen haben und dass sie dann 40 Jahre wandern müssen, das wissen wir und das lassen wir jetzt hinter uns. Und jetzt sind wir wieder an dem Punkt, wo Gott ihnen sagt, jetzt ist die Zeit, jetzt werdet ihr in das verheißene Land hineinkommen. Und dann sagt Gott und gibt Gott Josua einen Auftrag. Schaut mal Kapitel 1, Vers 10 im Buch Josua. Da befahl Josua den Aufsehern des Volkes, geht mitten durch das Lager und befehlt dem Volk und spricht, versorgt euch mit Wegzehrung, denn in noch 3 Tagen werdet ihr über diesen Jordan ziehen, um es hineinzugehen, das Land einzunehmen, das der Herr, euer Gott, euch als Besitz gibt. Jetzt wiederum, wo es darum geht, dass das Volk endlich in die Ruhe hineinkommt, endlich in die wahre Ruhe hineinkommt, sagt Gott, wann wird das passieren? In 3 Tagen. Wartet noch 3 Tage, dann wird der Weg geebnet. Dann werdet ihr durch den Jordan gehen können. Für was steht der Jordan? Den Spruch kennen wir, oder? Über den Jordan gehen? Oder durch den Jordan, ich weiß gar nicht mehr. Über, das bedeutet sterben. Der Jordan steht für den Tod. Und Gott sagt, 3 Tage und dann werdet ihr dadurch unbeschadet gehen können. Wie? In Josua 3 wird uns das berichtet. Ich fasse es nur kurz zusammen. Er sagt, in 3 Tagen wird die Bundeslade vorangehen. In 3 Tagen wird das passieren. Und dann gingen die Priester mit der Bundeslade und stellten sich in den Jordan. Und was passierte? Die Wasser gingen weg und wurden auf der rechten Seite zu einer Mauer, oder von rechts zur Mauer. Und dann konnten sie des trockenen Fußes durch den Jordan gehen und ins verheißene Land. Sie konnten durch den Tod hindurch und sind nicht gestorben. Warum? Weil die Bundeslade im Jordan war, und zwar zuerst. Nach 3 Tagen. Genau das hat Jesus getan für uns. Er ist mit uns den Weg vorangegangen, die Gerechtigkeit ist in den Tod hineingegangen, hat den Tod besiegt und es möglich gemacht, dass wir durch den Tod hindurch durchgehen können und in das verheißene Land hinein. Nach wie vielen Tagen? 3 Tagen. Ist das gut? Noch nicht gut genug. Das Beste habe ich mir für den Schluss aufgehoben. Könnt ihr noch ein bisschen? Ich sehe, eins oder andere gehen schon. Ich wusste nicht, dass diese Botschaft langweilig ist. Aber ich finde sie herrlich. Ich möchte euch noch ein Beispiel geben, was für mich das Schönste, zumindest an der Erkenntnis momentan, was Neues und was Herrliches ist. Jesus tat, was er tat, weil er die Schrift erfüllte. Er kannte den Willen Gottes, er kannte die Verheißung Gottes und er handelte nach den Verheißungen Gottes. Und wisst ihr, was Jesus dazu ermutigt hat, diesen Weg zu gehen? Was stand denn in der Schrift? Die Verheißung seiner Auferstehung. Ich möchte euch bitten, mit mir Psalm 16 aufzuschlagen. Das ist die nächste Stelle, der dritte Zeuge, was sich erfüllt werden musste. Psalm 16. Ich will nicht den ganzen Psalm lesen, sondern ich lese die Verse, die auch im Neuen Testament mindestens 2-mal zitiert werden. Ich lese ab Vers 8. Ab Vers 9. Darum freut sich mein Herz und jauchzt meine Seele, auch mein Fleisch wird in Sicherheit ruhen. Denn meine Seele wirst du dem Scheol nicht lassen, wirst nicht zugeben, dass ein Frommer die Gruben sehe. Das ist die Verheißung, die Jesus bekam, die er dann hier in der Schriftrolle geschrieben steht. Die Verheißung ist, du wirst nicht zugeben, dass ich mein Fleisch der Grube überlassen werde, dass ich den Tod überlassen werde. Ich werde in Sicherheit liegen. Auch wenn ich sterbe, ich bin sicher. Warum? Du wirst nicht zugeben, dass ich sterbe, dass ich in der Grube bleibe. Ich lese erstmal so bewusst, wie es hier steht. Warum? Vers 11, du wirst mir kundtun den Weg des Lebens. Du wirst mir das Leben geben. Das heißt, Messias verheißt, er wird auferstehen. Und so verstanden das Petrus und Paulus. Ich lese euch Apostelgeschichte 2. Ihr fragt euch, wo ist aber der dritte Tag da, gell? Ich zeige ihn. Ich zeige ihn gleich. Lest mit mir Apostelgeschichte 2. Jesus ist auferstanden. Alle fragen sich, was passiert hier? Petrus hält seine erste gewaltige Predigt und legt in eine wunderbare, das weise das Alte Testament aus und zitiert auch diesen Psalm. Ich lese ab Vers 23. Diesen Mann, der nach dem bestimmten Ratschluss und nach der Vorkenntnis Gottes hingegeben worden ist, habt ihr durch die Hand der Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und ihn umgebracht. Den hat Gott auferweckt, nachdem er die Wehen des Todes aufgelöst hatte, wie es denn nicht möglich war, dass er von ihnen behalten würde. Es war unmöglich, dass Jesus im Tod hätte bleiben können. Warum? Ja, weil Gott es vorher gewusst hat, weil Gott es bestimmt hat, weil Gott es versprochen hat. Dann sagt er, denn David sagt über ihn, ich sah den Herrn alle Zeit vor mir, denn er ist zu meiner Rechten. Das heißt, David hat ihn lebendig gesehen. Und dann Vers 26. Darum freute sich mein Herz und meine Zunge jubelte. Ja, auch mein Fleisch wird in Hoffnung ruhen. Denn du wirst meine Seele nicht im Hades zurücklassen, noch zugeben, dass dein Frommer die Verwesung sehe. Du hast mir kundgetan Wege des Lebens. Du wirst mich mit Freude erfüllen von deinem Angesicht. Ihr Brüder, es sei mir erlaubt, mit Freimütigkeit zu reden über den Patriarchen David, dass er gestorben und begraben sein Grab bis an diesem Tag unter uns ist. Da er nur ein Prophet war und wusste, dass Gott ihn mit einem Eid geschworen hatte, einer seiner Nachkommen auf seinen Thron zu setzen, hat er voraussehend von der Auferstehung des Christus geredet, dass er weder im Hades zurückgelassen worden ist, noch sein Fleisch die Verwesung gesehen hat. Ich hoffe, ihr könnt mir gleich folgen. Petrus zitiert Psalm 16 und sagt Folgendes. Jesus ist auferstanden. Und wisst ihr, warum ist er auferstanden? Weil Gott versprochen hat, dass der Körper von Jesus die Verwesung nicht sehen wird. Das ist der Grund. Im Psalm 16 haben wir gelesen, in der Grube nicht zurücklassen. Jetzt legt Petrus es aus, übrigens Paulus in Apostelgeschichte 13 genau das Gleiche, und sagt, das bedeutet, Jesu Körper hat die Verwesung nicht gesehen. Ganz wichtig, Gott hat Jesus versprochen, wenn du in diese Welt kommst und stirbst, ich werde nicht erlauben, dass dein Körper so lange im Grabe bleibt, bis es die Verwesung sieht. Wo sind hier die drei Tage? Wie komme ich hier auf drei Tage? Geht mal mit mir in Johannes Kapitel 11, und da sind diese drei Tage. Johannes Evangelium, Kapitel 11. Wäre ein nächster herrlicher Abschnitt über die Auferstehung zu predigen. Es ist die Auferstehung Lazarus. Jesus bleibt so lange weg, bis Lazarus an seiner Krankheit stirbt. Das tut er, um ihm zu zeigen, was er ist. In Vers 25 können wir es nachlesen. Jesus sprach zu ihm, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin die Auferstehung. Das will er ihnen jetzt zeigen. Jesus will ihnen an dem Auferstehung Lazarus sagen, ich kann nicht nur die Kranken gesund machen. Ich bin die Auferstehung und kann Tote wieder lebendig machen. Das ist die Lektion. Und dann kommt Jesus und alle weinen und Jesus sagt, er wird doch auferstehen. Und Maria sagt, ja, ich glaube, Martha sagt, ich weiß, Jesus, in der Auferstehung der Gerechten. Das heißt, wenn alles vorbei ist, dann wird er auch auferstehen. Und Jesus sagt, nein. Er wird auferstehen, nicht nur da, jetzt. Und dann alle weinen, Jesus ist so traurig und ergrimmt über ihren Unglauben. Und er sagt, bring mich zu ihm. Und sie bringen ihn an die Stelle, wo er im Grab liegt. Und ein Stein ist vorgerollt. Und er sagt, rollt ein Stein weg. Und was sagen die? Lieber nicht, Jesus. Warum nicht? Weil sein Leib die Verwesung gesehen hat. Er stinkt. Ich lese euch ab Vers 39. Jesus spricht, nehmt den Stein weg. Die Schwester des verstorbenen Martha spricht zu ihm, Herr, er riecht schon. Und ich guck mal, warum er riecht. Was steht hier? Denn es ist 4 Tage her. Warum? Gott versprach Jesus, dein Leib wird nicht die Verwesung sehen. Ab welchem Tag beginnt der Leib zu verwesen? Ab dem 4. Ab dem 4. Tag. Wir wissen das, dass der Leib unterschiedlich die Verwesung sieht. Das hat was mit Bedingungen zu tun. Mit Luftfeuchtigkeit, mit Raum, Klima, mit allem drum und dran. Aber im Orient, da wo Jesus gelebt hat, war nach 3 Tagen die Leiche der Verwesung preisgegeben. Hier liegt Lazarus in der gleichen Stelle, in einer Grube, in einer Gruft mit einem Stein zugerollt. Und nach 3 Tagen begann Lazarus Leiche zu verwesen. Gott hat aber Jesus versprochen, deine Leiche wird nicht verwesen. Also wie viele Tage durfte Jesus im Grab bleiben? Nur 3. Warum ist Jesus nach 3 Tagen auferstanden? Damit sich die Schrift erfüllt. Und was verspricht die Schrift? Dein Leib wird die Verwesung nicht sehen. Denn am 4. Tag beginnt die Leiche zu verwesen. Könnt ihr mir folgen? Ich habe euch nur 3 Beispiele genannt. Aber wenn das erste Beispiel schon gezeigt hat, dass sowohl im Alten wie im Neuen Testament alles sich um die Auferstehung Jesu handelt, wie fleißige Bibelleser müssen wir sein, dass wir Zeit aufwenden und mal danach suchen. Und es gibt viel, viel zu entdecken. Es ist das Zeugnis der Schrift, Jesus wird nach 3 Tagen auferstehen. Das heißt, es ist glaubhaft. Wir können, das alles geschah, weil es geschehen musste. Das ist Vorsehung. Das ist nicht Wunder. Das ist ein größeres Wunder. Weil es passieren musste, geschah es so. Die Zeit ist rum und meine Befürchtung ist wahr geworden. Nur 1 Punkt geschafft. Ich will euch nur mit 1-2 Sätzen sagen, was hätte noch kommen können. Ja, ist zwar ein bisschen fies, ich weiß, aber ich glaube, das ist schon genug. Ich weiß nicht, ob ich nicht den einen oder anderen vielleicht sogar schon überfordert habe damit. Aber ich möchte euch kurz den 2. Punkt zeigen und die 2 Punkte kurz sagen und euch zum Studium nach Hause schicken. Der 2. Grund ist, damit wir Gewissheit haben können. Wie gesagt, wir werden zu diesem Abschnitt noch intensiver kommen. Jesus und Gott gibt uns im Markus-Evangelium ein 3-faches Zeugnis, damit wir sicher gehen konnten, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Er gibt uns einen historischen Beweis. Er gibt uns einen himmlischen Beweis. Und er gibt uns einen menschlichen Beweis, dass Jesus nach 3 Tagen auferstanden ist. Er gibt uns dieses gewaltige Zeugnis. Er schickt einen Engel vom Himmel. Und dieser Engel sagt, es ist passiert. Könnt ihr euch vorstellen? Nicht nur 1, 2. Warum 2 Engel? Auf 2 oder 3 Zeugen. Darum kommen 2 Engel. Und einer redet. Darum wird in Markus auch nur einer erwähnt. Und sagt, er ist auferstanden. Was für ein herrliches Zeugnis. Das würde ich euch gern bald erklären und zeigen. Dann macht der Engel was? Er rollt den Stein weg. Liebe Geschwister, für wen hat der Engel den Stein denn weggerollt? Damit Jesus rauskommen konnte. Freut euch, das Grab ist leer, der Stein ist weggerollt, Jesus wurde der Weg geöffnet, Jesus stand dann am Stein und hat gewartet, bis der Engel den Stein wegrollt, dann konnte er hinausgehen, oder? Jesus ist auferstanden aus dem Grab, da hielt ihn kein Stein fest, kein Grab hielt ihn fest. Bevor der Engel kam, kam schon Jesus, der war schon weg. Warum kam denn der Engel? Warum hat er den Stein denn weggerollt? Für wen? Für die Frauen, für die Soldaten, für die Hohenpriester, für die Jünger. Warum? Damit sie einen historischen Beweis haben können. Sie konnten reingucken und sagen, ist leer. Der Stein hätte bleiben können. Und wir hätten die Botschaft bekommen, Jesus ist auferstanden. Und wir müssten einfach glauben. Gott gibt uns einen historischen Beweis. Er gibt Das ganze Schauspiel ist fantastisch. Die Pharisäer kommen und sagen, er hat gesagt, nach 3 Tagen wird er auferstehen. Interessant, sie wussten das. Mach ein Siegel drauf. Stell Soldaten davor. Also das ist voll gut, was sie gemacht haben. Das heißt, sie bringen selbst historische Beweise, Zeugen auf, Siegel von Römern, dass das anders nicht sein kann als nur ein Wunder, oder? So, der Engel kommt und sagt, ich zeig's euch mal. Rollt mal den Stein weg und sagt, guckt mal hinein. Ist da jemand drin? Also wir haben ein historisches Wunder. Wir haben einen himmlischen Zeugen. Und wir haben Frauen, die alles andere und Jünger, die alles andere als geglaubt haben, oder? Wollten sie glauben? Nee. Und das Markus-Evangelium wird uns da hineinnehmen und zeigt uns ständig. Guckt mal, Beweis, Beweis, Beweis. Sie waren nicht diejenigen, die ihn geklaut haben. Sie waren nicht diejenigen, die sich was ausgedacht haben. Sie haben am Anfang gar nicht selbst geglaubt. Und dann wurde ihnen das Zeugnis gegeben, er ist auferstanden. Sie begegneten ihm. Zuerst den Frauen, dann Petrus, dann den 12, dann Jakobus, dann noch 500 weiteren. Wie viel Mühe hat Jesus gegeben, um diesen menschlichen Beweis den zu bringen? Also 3 Gründe für unsere Gewissheit. Und zum Letzt, was noch kommen müsste, ist, damit Jesus am 3. Tag auferstanden, damit die Schrift sich erfüllt, damit wir die Gewissheit haben können. Schaut mal, sie mussten nicht 4 Wochen warten, sie müssten nicht 5 Monate warten, sie müssten nicht 3 Jahre warten, sie müssten nicht 1000 Jahre warten, 3 Tage nur. Darüber gibt es keinen Zweifel. Nur 3 Tage mussten sie warten, um dieses Zeugnis zu bekommen. Und das Letzte, und damit schließe ich. Warum 3 Tage? Damit wir eine gute Botschaft haben. Damit wir hinausgehen können. Was war bis dahin den Jüngern alles verboten? Was hat Jesus ihnen ständig gesagt, sie dürfen es nicht tun? Nicht weitersagen. Warum? Weil dieses Ereignis noch nicht stattgefunden hat. Sie hatten noch kein Evangelium. Sie haben noch keine Rettung. Erst jetzt, wo er auferstanden ist. Und ich würde das mit euch durchgehen und euch anschauen, wie jede Predigt, die ab dann gepredigt worden ist, die Auferstehung Jesu zum Mittelpunkt hat. Warum? Weil das die Hoffnung ist. Weil das die Hoffnung ist. Wer das nicht hat, ich schließe so, wie ich anfange, wer nicht an die Kraft der Auferstehung glaubt, wer nicht glaubt, dass Jesus auferstanden ist, ist noch in seinen Sünden. Wer beim Kreuz stehen bleibt und auch seiner Sünden bewusst ist, aber nicht glaubt, dass Jesus auch auferstanden ist, der bleibt in seinen Sünden. Die Kraft der Auferstehung ist deine und meine Rettung. Und wisst ihr was? Der gleiche Geist, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, hat in uns Wohnung gemacht. Lebt in uns. Und wenn ihn Jesus aus den Toten auferweckt hat, vermag er uns doch auch, oder? Amen.
danke euch für das Lied. Die Zeit ist wieder vorangeschritten. Ich möchte demjenigen, der vielleicht mit einem schlechten Gewissen hier weggehen müsste, weil er abgeholt wird oder weil der Busverkehr an Feiertagen nicht so geregelt abläuft, wenn jemand gehen muss, weil die Gegebenheiten gegeben sind, darf gerne aufstehen, ansonsten lasst uns einfach den Gottesdienst zu Ende feiern. Und ich denke, es ist ein besonderer Tag und was ist zur Zeit? Es gibt ein Sprichwort, es gibt Zeit, es gibt die Uhr, es gibt Zeit. Und ich denke, wir nehmen uns die Zeit, uns auch an diesem Tag einfach diese herrliche Botschaft zu feiern. Und ich möchte, bevor wir jetzt gemeinsam drei Anbetungslieder, Jesus zur Ehre, ihm zur Ehre singen, uns das, was Willi uns in der Botschaft auch gesagt hat, die Paulus in die Korinther geschrieben hat, um einfach uns zu ermutigen, Jesus anzubeten, Jesus für das, was er getan hat, anzubeten, ihm zu danken und nochmal das einfach wieder schriftlich schwarz auf weiß vor Augen zu führen. 1. Korinther 15, Vers 19. Paulus schreibt, wenn wir nur in diesem Leben auf Christus hoffen, so sind wir die Elendsten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt. Er ist der Erstling der Erschlafenen geworden. Denn weil der Tod durch einen Menschen kam, so kommt auch die Auferstehung der Toten durch einen Menschen. Denn gleich wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. An jeder aber in seiner Ordnung, als Erstling Christus, danach die, welche Christus angehören, bei seiner Wiederkunft. Danach das Ende, wenn er das Reich Gott dem Vater übergeben wird, denn er, wenn er jede Herrschaft, Gewalt und Macht beseitigt hat. Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod beseitigt. In diesem Sinn, mit dieser Haltung, mit dieser Sicht, dass Christus auferstanden ist, dass wir eine herrliche Botschaft haben, dass wir eine Grundlage haben, dass wir Beweise haben. Es ist nicht, ich glaube an etwas, was ich nicht habe, sondern es ist ein Beweis da. Wollen wir Christus verherrlichen, wir wollen seine Herrschaft verherrlichen, denn er herrscht auch jetzt, er lebt, auch unter uns ist er jetzt hier. Lasst uns ihm gebührend feiern, zu seiner Ehre singen. Bitteschön.
Ich glaube an den Vater, den Schöpfer aller Welt, Gott allmächtig. Durch Gottes Geist empfangen, kam Christus in die Welt, Jesus mein Retter. Ich glaub an Gott, den Vater, und an Christus, seinen Sohn, an den Heiligen Geist der Wahrheit, an den dreieinen Gott. Ja, ich glaub an die Auferstehung, das Leben nach dem Tod. Ich glaube an deinen Namen, Jesus. Und mein Anwalt, gekreuzigt unter Leid, Vergebung ist in dir. Du starbst für unsere Sünden, standst auf in Herrlichkeit und herrschst in Ewigkeit. Ja, ich glaub an Gott, den Vater, und an Christus seinen Sohn, an den Heiligen Geist der Wahrheit, an den dreieinen Gott. Ja, ich glaub an die Auferstehung, das Leben nach dem Tod. Ich glaube an deinen Namen, Jesus. Ja, ich glaub an dich, dass du auferstanden bist. Ja, ich glaub an Christus unseren Herrn. Ja, ich glaub, dass wir ewig leben, dass die Jungfrau den Sohn gebar, die Gemeinschaft der Kinder Gottes, die Kirche unseres Herrn. Ja, ich glaub an die Auferstehung, wenn Jesus wiederkommt. Ich glaube an deinen Namen, Jesus. In Christus ist mein ganzer Er ist mein Licht, mein Heil, mein Lied, der Eckstein und der feste Grund, sicherer Halt in Sturm und Wind. Wer liebt wie er, schilt meine Angst, bringt Frieden mir mitten im Kampf. Trost ist er in allem Leid, in seiner Liebe find ich Halt. Das ewige Wort als Mensch geboren, Gott offenbart in einem Kind, der Herr der Welt verlacht, verhöhnt. Gottes Zorn ein Ende fand, trug er die Schuld der ganzen Welt. Durch seine Wunden bin ich heil. Legten ihn ins kühle Grab, dunkel umfing das Licht der Welt. Doch morgens früh, am dritten Tag, wurde die Nacht vom Licht erhellt. Der Tod besiegt, das Grab ist leer, der Fluch der Sünde ist nicht mehr, denn ich bin sein. Mit seinem Blut macht er mich rein. Hat der Tod die Macht verloren, ich bin mit Christus neu geboren. Mein Leben liegt in seiner Hand, vom ersten Atemzug geahnt. Keine Macht in dieser Welt kann mich ihm rauben, der mich hält, bis an das Ende dieser Zeit, wenn er Gott scheint in Herrlichkeit.
Wer kann, der darf zum dritten gerne aufstehen. Das ist das, was wir vorhin im Ansingen gesungen haben. Und ihr habt schon gemerkt, es hat eine ziemlich leichte Melodie. Im Refrain können hoffentlich dann alle mitsingen, aber auch schon in den Versen.
Ich weiß, er hat mich befreit, sein Blut bedeckt meine Schuld, ja, ich weiß, er nahm die Schande auf sich, von Schmerzen heilte er mich, ja, ich weiß, lasst alle hören, mein Herr besiegte das Grab, mein Erlöser lebt, mein Erlöser lebt, mein Erlöser lebt. Ich weiß, er hat mich befreit, sein Blut bedeckt meine Schuld, ja, ich weiß, er nahm die Schande auf sich, von Schmerzen heilte er mich, ja, ich weiß, lass alle hören, mein Herr besiegte das Grab, mein Erlöser lebt, 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 mein Erlöser lebt. Mein Erlöser lebt, mein Erlöser lebt, mein Erlöser lebt, mein Erlöser lebt, mein Erlöser lebt.
Jetzt gibt es noch die Möglichkeit, ein Gebet zu sprechen.
Jesus, du bist das Wort des Lebens, du bist das Leben selbst. Bei dir ist die Quelle des Lebens. Und wohin sollen wir Menschen gehen? Nur zu dir allein. Und ich danke dir, dass du uns allen Grund, alle Zweifel, Wunder, Erweise gibst, das Kreuz gibst, das leere Grab gibst, deine Auferstehung gibst, dass wir dir glauben, dass wir das ewige Leben finden, das Leben mit dir in alle Ewigkeit, in deiner Gegenwart. Du bist diese Dreitagesreise schon vorausgegangen und nun wartest du und Wohnungen sind für uns bereit, dass wir in eine ewige Ruhe eingehen dürfen. Ich danke dir, dass solange wir hier auf dieser Welt sind, Gottesdienst für Gottesdienst feiern, einfach diese herrliche Botschaft proklamieren, verkündigen dürfen, uns, wenn sein muss, dafür auch rechtfertigen müssen. Aber es ist eine herrliche Botschaft, danke dir dafür, dass sie auch heute verkündigt worden ist. Und ich bitte dich, segne du jeden im Nachhören, schenk du Glauben, Trost, Friede, Hoffnung in jeder Lebenssituation, weil du der Herr über den Tod bist. Danke dir dafür. Amen. Amen. Ich wünsche uns allen noch einen schönen Tag. Bis am Mittwoch ist um 18:30 Uhr Bibelstunde, am Freitag um 18:30 Uhr Gebetsstunde.